GT Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT- und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und wir sind nach dem 24-Stunden-Rennen, es gab ja die Daily-Ausgabe zum Rennen direkt, es hat sich aber noch einiges, es ist noch einiges passiert, was wir noch aufarbeiten müssen, gerade was auf den sämtlichen Plattformen geschrieben worden ist und da blicken wir auch speziell drauf, da habe ich auch eine Kritik, die ich gerne äußern möchte und das dann auch tun werde. Und das hört ihr dann auch, wie gesagt, hier und das dann im ersten Take, im zweiten, / im dritten Take, mal sehen, wie sich das dann ausufert, diese Themenlage, die wir aktuell haben. Sprechen wir über das kommende Rennwochenende. IMSA ist ja an diesem Wochenende, WEC ist ja an diesem Wochenende und auch die ADAC GT Masters. Und da schauen wir auch drauf, was da zu beachten gibt. Gerade in Richtung der WEC ist ja viel Interessantes in der letzten Zeit passiert. Gerade was auch Toyota angeht. Klickenhaus debütiert ja an diesem Wochenende. Und da schauen wir natürlich auch drauf. Ja, und ich würde sagen, wir fangen an mit dem GT-Talk und der neuen Folge. Mein Name ist Lukas Storms und wir legen jetzt los. Über den Rennverlauf wurde schon viel gesprochen. Klar, Kevin Estre und das Team Manta Racing zusammen mit Matteo Cairoli und Michael Christensen, die ja das Rennen gewonnen haben, Lars Kern ja abgemeldet worden. Also somit das Rennen leider nicht mit Lars Kern gewonnen. Das ist echt schade und deshalb, das ist wirklich, wirklich schade und deshalb... Ja, hätte ich mich auch gefreut. Für Lars Kern hätte der dieses Rennen gewonnen, aber ja, vielleicht kommt der ja nochmal in einer anderen Weise dazu. Ja, und dahinter war ja Martin Tomczyk und seine Crew von Rover Racing. Ich muss ganz ehrlich sagen, Rover Racing, zumindest mit der 98er-Mannschaft, hätte ich nicht erwartet, dass man da so weit vorne liegt. Man kam ja auch von sehr weit hinten, von 25 auf 2 ist man ja da gefahren am Samstag und dann am Sonntag ging es dann für die weiter. Das dann schon relativ weiter vorne dann beim Restart und dann hat man sich eben auf Platz 2 dann am Ende hinter dem Porsche von Manta Racing eben eingereiht und da hat man wirklich auch eine sehr, sehr gute Leistung gemacht. Wie gesagt, hätte ich nicht erwartet, vor allen Dingen Martin Tomczyk, jetzt nichts gegen Martin Tomczyk, aber potenziell war die Einser-Mannschaft grundsätzlich mit Nick Yellowly, mit Jean Edwards und Co. ja deutlich besser besetzt im Vergleich zur anderen Rowe-Mannschaft. Und auch Sheldon van der Linde hat da wirklich einen guten Job gemacht. Letztes Jahr bei BMW Schnitzer ja unterwegs gewesen, beim 24-Stunden-Rennen von Nürburgring im letzten Jahr. Und da war er auch zwar grundsolide unterwegs, war er eben nicht der schnellste davon und hat jetzt dadurch, was heißt Vertrauen, wahrscheinlich gewonnen in der Nordschleife, aber hat sein Speed dann auf der Nordschleife gerade bei diesen schwierigen Bedingungen ja dann auch gezeigt. Auch an Marco Wittmann, muss ich sagen, starke Leistung, dass er in DTM Class 1 Auto immer gut unterwegs war, war ja nie ein Zweifel, doch im GT3 Auto kam er nie wirklich so zurecht und jetzt hat er auch, gerade auch mit dem Hintergrund, dass er in Richtung DTM geht, natürlich auch mehr Erfahrung in dem Auto gesammelt, meistens dann nur für die großen Events am Start gewesen, eben beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, meistens nur einmal im Jahr dann im GT3-Auto unterwegs gewesen und jetzt eben, ja, vielleicht durch die ganzen Testphasen der DTM etwas besser zurechtgekommen. Auch einen großen Hut ziehen muss ich auch vor dem Team Mercedes-AMG, Team GetSpeed, Götz, Runkader, Marcello. Denn man war grundsätzlich im Rennen ziemlich unauffällig unterwegs. Man hat sich eher so immer auf Platz 7, 8 unterwegs. Man hat immer viel mit dem Schwesterfahrzeug gekämpft, mit Jules Connor, Fabian Schiller und Matthew Vaxivier. Und irgendwann ging es dann in Richtung Schlussphase dann deutlich nach vorne. Raffaele Marcello mit auch einem sehr, sehr schönen Überholmanöver außenrum Schwedenkreuz vorbei, dann an dem Falken Porsche. Und das war wirklich auch, also einfach die Schlussphase davon war wirklich unglaublich und deshalb, ja, wirklich starke Phase auch von Mercedes, die ja grundsätzlich nach dem Qualifying, ja, nicht so gut aufgestellt waren. Im Endeffekt war ja nur der HRT-Mercedes mit der 4 sehr gut unterwegs und wie er dann am Sonntagmorgen durch einen Fahrfehler von Maro Engel, den er dann auch selber zugegeben hat, dann aus dem Rennen geworfen wurde, war es dann für Mercedes dann schon schwierig, wieder nach vorne zu kommen und ja, eben Gatspeed immer ziemlich im Mittelfeld unterwegs gewesen und eben dann nach vorne gekämpft am Sonntag. Und das war dann wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Ähnlich war es dann auch bei Audi, da hat man ja eben Phoenix das Auto verloren mit der 15, das war ja auch relativ früh. Dann am Samstag passiert das Ganze ja noch deutlich vor dem Abbruch und dann hat man am Sonntag dann eben die 29 verloren, Christopher Mies unter anderem dann auf dem Land-Audi unterwegs und da hat man viel auch einstecken müssen, genauso auch wie die 11, die dann auch am Sonntag dann die beiden Unfälle hatten mit diesem, ja, mit dem Dreher, der ja noch harmlos war und dann mit diesem, ja, mit dem Zwischenfall mit Raffaele Marcello und da man natürlich dann auch ziemlich dann nach hinten geworfen worden ist. So musste es dann Car Collection richten und das hat man dann auch getan. Insgesamt die 5. Position, die man sich da ausgefahren hat, mit Christopher Haase, Nico Müller und Markus Winkelhock, die waren ähnlich tatsächlich unterwegs wie, ja, die Gatspeed-Mannschaft mit der 8 und der 7. Da war man auch immer ziemlich im Mittelfeld meistens unterwegs. Man hat sich da auch immer mit dem Reifen so ein bisschen verpokert. Und deshalb ging es dann immer weiter nach hinten. Zur Schlussphase hat man dann auch wieder aufdrehen können. Und deshalb dann auch die Position gut gemacht. Dann auf 6 ja der Schubert BMW. Ja, da hat man so ein bisschen von der Strategie sich vielleicht so ein bisschen verpokert. Da musste man ja relativ von den ersten dann rein beim letzten Stopp und da musste man am Ende Sprit sparen und deshalb, ja, haben die Falken-Mannschaft, die Mercedes-AMG Gatspeed-Mannschaft und die Audi-Sport-Mannschaft von Car Collection eben dieses Auto überrumpelt, aber auch ein ja, sehr solides Rennen, Klingmann, Krohn, Sims und Düsseldorf, die ich auch ehrlich nicht auf der Rechnung hatte. Dann das 8er-Fahrzeug von Gatspeed. Ja, Gounod, Schiller und Vaxivière immer ziemlich im Mittelfeld unterwegs gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Mittelfeldleistung war. Eben gesagt, Platz 7 immer gut und also immer gut in den Top 10 zu landen. Doch da geht bestimmt mehr. Ich hätte von Gatspeed vielleicht da etwas mehr erwartet, aber okay. Dann kommen wir schon zum besten Pro-Am-Auto und da muss ich sagen, von Huber Motorsport war ich ziemlich überrascht, dass man da so weit vorne fuhr, nicht von Huber Motorsport, dass ich überrascht war, dass Huber Motorsport das kann, sondern dass ein Pro-Am-Auto eben da ganz vorne mitfährt. Philipp Neufler, Stefan Aust, Nico Menzel und Marco Seefried. Grundsätzlich eine super Pro-Am-Platzierung, die man da auf dem Auto hat. Grundsätzlich auch ähnlich wie der Lambo besetzt gewesen in Sachen Pro-Am. Also kann man sagen, so mehr Pro als Am das Auto gewesen. Und deshalb die 8. Gesamtposition, je nach Strategie hätte man auch vielleicht ein bisschen nach vorne kommen können, aber ich würde mal sagen, das ist alles rhetorisch, denn hätte und wäre ist ja immer ein anderes Pflaster. Dann das andere Falkenauto, Bachler, Werner, Preining und Arnold, ja, die waren im Endeffekt nicht existent im Rennen, würde ich jetzt nicht sagen, aber oft im Bild hatte man die auch nicht, genauso wie das Team von 10Q Racing. Mit Kenneth Heyer, Thomas Jäger, Jelmer Buhrmann und Dominik Baumann. Hätte ich mir auch mehr erwartet, vor allem im letzten Jahr sehr gut unterwegs waren, aber gut, auch mal ein schlechteres Ergebnis. Was ist schlechteres Ergebnis? Top 10 ist immer auch wirklich super. Aber ja, ich hätte mir persönlich mehr erwartet, aber man muss so überlegen. Drittbester Mercedes eben in den Top 10 und deshalb ja als Nichtwerksmannschaft da sehr gut unterwegs. Dann schon das Pro-Am-Auto von Phoenix auf der 11, darüber haben wir noch nicht gesprochen, außerhalb der Top 10, Kolb, Slowton, Hofer, Marshall mit dem Iron Force Branding da drauf, Ja, man war jetzt auch nicht wirklich viel im Bild zu sehen, deswegen kann ich das Rennen kaum einschätzen. Man hat ein paar Onboards immer gesehen und da ist mir eigentlich im Bild hängen geblieben, wie man das Huber-Auto da überholt hat in Richtung der Motkurve. Und das war wirklich eine gute Leistung. Mir ist jetzt nicht mehr bewusst, wer diesen Move gemacht hat dann bei Phoenix Racing mit dem Iron Force Design, aber auch, wie gesagt, zweitbestes Programmauto in der Wertung, wirklich gut. Dann Balken aus Motorsport mit Jörg Müller, Van Bohlen, Sami Mathidrogen und Jakub Kuba Gymjak in der 102. Man muss dazu sagen, bestes Walkenhorst-Motorsportauto. Hätte ich auch nicht gedacht. Walkenhorst Motorsport ja immer gebeutelt mit diesen Yokohama-Reifen. Ich glaube, da wird man sich ja auch in den nächsten Jahren, je nachdem, wenn dieser Deal mit Yokohama ausläuft, dann auch mal was überlegen, dass man vielleicht dann wieder auf die Michelin-Reifen geht. Denn die funktionieren dann doch auf dem BMW besser. Denn ja, das ist der Entwicklungsreifen eben bei BMW und ja, da sollte es eigentlich weiter nach vorne gehen. Grundsätzlich die Besetzung, ja, für nicht ganz vorne geeignet gewesen. Ich meine, Jörg Müller zwar immer gut, routiniert und der hat den anderen dreien gezeigt, wo es lang geht. Und ja, zwischenzeitlich Sami Mathidrogen mit der schnellsten Rennzeit gewesen, noch vor dem Abbruch. Und ja. Das wirklich auch eine gute Leistung von dem Simracer. Und eben die 12. Gesamtposition, glaube ich, ein okayes Ergebnis. Aber selbst Wolken aus dem Motorsport hat gesagt, im nächsten Jahr wollen wir dann mehr machen. Dann WTM powered bei Phoenix und das Auto dann von Ini Doncic, Jochen Krumbach und Daniel Kaiwitz. Der beste Exot, wenn man das so sagen darf, auf der 13. Position in der dritten Position der Pro-M-Wertung. Da hat es ja eben Georg Weiß nicht ins Rennen gewagt, denn ja, er war trotzdem nicht zufrieden mit der BOP-Einschätzung und ja, und deshalb hat er ja dann sich selber dann aus dem Rennen genommen und ist nicht gestartet und hat das Feld dann den anderen überlassen. Ich finde es schade, dass das Auto von GetSpeed Performance mit der neuen nicht so weit vorne war. Nach dem Qualifying sah es ja wirklich sehr, sehr gut aus. Mit Janine Schoffner, Moritz Kranz, der ja die Zeit da rausgefahren hat. Also wirklich auch eine sehr, sehr gute Leistung von Moritz Kranz. Ich meine, dass es kann, wissen wir alle. Aber bei den schwierigen Bedingungen nochmal super toll. Markus Bartel und Maxime Soulet eben auf dem Auto. Und da sprang dann am Endeffekt die vierte Gesamtposition in der Pro-Am-Wertung raus. Und das Ganze dann eine Runde hinter dem Leader. Dann Walkenhorst Motorsport, das zweitbeste Auto. Dann eben auf Platz 15 Christian Kongels, David Pittert, Ben Tuck. Da hat man ja, in der Anfangsphase dann in Adenauer Forst ist man da eingeplankt, hat da eine Reparaturphase hinlegen müssen. Und eben ging es weiter nach hinten. Deshalb der Abbruch, der dann kam, ziemlich gut für diese Aufstellung gewesen und deshalb die 15. Gesamtposition eher dann ein Pflaster, den man sich dann auf die blutende Wunde legen kann. Dann sind wir schon bei der SPX, Space Drive Racing, mit dem Schaeffler Paravan Steer by Wire Mercedes und da haben Dominik Farnbacher, Darren Turner, Tim Sherbert und Philipp Ellis eben mit der 16. Gesamtposition gezeigt, dass es auch mit diesem Space Drive AMG funktioniert. Zwar 3 Runden Rückstand, aber das Ganze ja eben ein Entwicklungsfahrzeug und so muss man dann eben das auch werten. Bestes SPX-Auto noch weit vor dem Glickenhaus. Dann auf der 17. Position der schon erwähnte Elva Audi mit dem Crash, den man ja hatte und dem Reifenschaden. Ja, 17. Position, da müssen wir nicht viel drüber reden. Grundsätzlich lag das Auto zwischenzeitlich sehr, sehr gut auf dem in Rennen, man hatte im Endeffekt Chancen auf die Podiumsplatzierungen und deshalb schade, dass es dann da mit diesem Unfall passiert ist für die Mannschaft rund um Niki Thiem, Kim Löwe-Schramm, Frank Stippler und Michele Beretta und deshalb, ja, schade, dass es dort passiert ist. Dann Konrad Motorsport, ja, von 2 gestartet auf 18 dann ins Ziel, wirkt sehr ernüchternd, aber man weiß ja immer so ein bisschen bei Lambo. Ja, so ein sauberes Rennen hat man gefühlt noch nie auf der Nordschleife zu Ende gebracht. Und deshalb ist da noch viel zu arbeiten, auch bei Konrad und auch wenn wir jetzt schon drauf blicken auf den anderen Lamborghini, der dann gefahren ist von Hankook Team FFF Racing. Da ging es ja gar nicht, dass man teilweise ja überhaupt nicht gefahren, weil die Reifen einfach zu schlecht waren für die Bedingungen. Und da ist man einfach auf Safe gegangen. Dann machen wir noch die letzten beiden Positionen, also die der Top 20 dann dicht. CP Racing, Charles Putman, Charles Espenlau, Joe Forster und Shane Lewis im Mercedes AMG. In der Pro Am Amateurwertung ist man da eben auf der insgesamt 6. Position. Hat man das Rennen dort beendet auf der insgesamt 19. Position für das Team aus Amerika. Eine ganz gute Sache. Und dann Glickenhaus mit dem SCG 004C. Dann 4 Runden hinter dem Leader und das Ganze dann mit Thomas Mutsch, Felipe Fernandez, Laza, Frank Milieu und Richard Westbrook. Da ist man dann auch noch sehr zufrieden. Zwar gab es ja dann ein Problem mit der Ölwanne oder was das war. Da bin ich mir jetzt nicht mehr genau sicher, aber es gab da ja im Bereich des Öl oder sowas halt ein Problem. Deshalb auch der Dreher dann am Ende von Start und Ziel. Aber, wie gesagt, dieses Glickenhaus-Auto, hat das Rennen durchgestanden, ist gut. Jetzt kann man sagen, es war nicht schwer, aber man hat ja auch gesehen, einige haben es eben gar nicht ins Ziel geschafft. Und deshalb ist es für Glickenhaus ein Erfolg, wenn man das dann in die Wertung schafft. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es dann in den anderen Klassen aussieht, dann gerne dann die Daily-Folge hören. Da habe ich es ja zum größten Teil dann eben aufgedröselt, ausgeschieden ja im Ende, dann Fricadelli Racing mit Pile, Makuwecki, Olsen und Martin, das Ganze ja wegen dem Crash, dann auch mit dem Junior BMW, da gab es ja diese Öldruckprobleme, das hat man eben dann da bei BMW erklärt und deshalb ja dann der Ausfall für das Auto mit der 31 und der 77. Auch der Ausfall eben ja auch für das Rotronic Racing Auto. Da war man ja auch wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Laurenz Wanter, Tobias Müller, Julian Andlauer und Romain Dumas. Eine tolle Besetzung. Man kann, wenn man da eigentlich ein anderes Team draufschreiben könnte, also ich sage jetzt mal Mantai oder Fricadelli, würde ich das genauso unterschreiben und deshalb für Rotronic Racing der erste Aufschlag beim 24-Stunden-Rennen mit diesem Porsche 911 GT3R eine wirklich gute Sache. Und da hat man teilweise, wie gesagt, dann gut eben gelegen und dann der Ausfall dann auch mit dem Crash da hohe 8, genau aufdröseln konnte man das leider nicht, aber ich glaube, das hat was mit dem Audi von Land zu tun gehabt, ob man sich da verschätzt hat von beiden Seiten und da unabhängig voneinander auch rausgeflogen ist, weiß man nicht, aber im letzten Timing-Split, bevor man abgeflogen ist, ist man da dann, sehr nah beieinander gewesen und ich könnte mir vorstellen, dass es dann irgendwie zu einem Crash oder sowas gekommen ist, aber ich möchte nicht irgendwas vermuten, deswegen, belassen wir es dabei, beide ausgefallen aus vielleicht dem gleichen Grund, Ausrutscher oder sowas, dann eben nicht ins Ziel gekommen. Dann die 6, Patrick Assenheimer, Nico Bastian, Hubert Haupt und Maro Engel, die es auch nicht ins Ziel geschafft haben. Hubert Haupt, der ziemlich heftig über Maro Engel hinhergezogen hat, kann man so sagen, nach dem Crash, den Maro Engel ja dann zuvor hatte, mit dem Team Bildstein gesponserten Fahrzeug. Und das Auto dann selber in die Wand geschmissen und da kann man so sagen, das war ein bisschen Karma, aber ich glaube, wenn man nicht da die ersten Bilder gesehen hat in Richtung Hubert Haupt, dann ist man natürlich sauer, wenn man ein Auto dann irgendwie blöd verliert, das zweite Auto dann eben auch verloren und deshalb natürlich doppelt schade für das Team. Und zwei Ausfälle hat man da eben verbucht. Dann beim Mercedes-Team HRT, dann Rowe Racing, nicht ausgeschieden wegen einem Unfall, sondern wegen einem technischen Gebrechen, Elektronikprobleme hieß es dann bei Rowe Racing, das Auto dann eben 17 Runden vor Schluss leider abstellen müssen und zählt eben auch in der Did-Not-Finish-Qualifikation, genauso auch wie der schon angesprochene Hankook FFF Racing Lamborghini mit 28 Runden Rückstand, da hat man das Auto dann 21 Stunden, 57 Minuten nach Rennbeginn dann, retiren lassen. Es war genauso auch ein Doppelausfall für Fricadelli Racing. Mit der 30, da hat man ja schon nach 5 Stunden die Siegel streichen müssen. Das dann in der SP9 Klasse, genauso auch wie, die 15 haben wir schon angesprochen, Octane, die dann nach 35 Minuten schon ihr Auto abgemeldet haben und als retired angegeben haben, aus welchem Grund auch immer. Ganz ehrlich, das ist mir nicht erschließbar. Und ja, kann mit dem Regen zu tun haben, aber wie gesagt, das ist alles nur Vermutung. Nach 35 Minuten eben dann der Ausfall. Das ist natürlich dann sehr, sehr bitter. Und das war es mit, ja, den Ergebnissen des 24-Stunden-Rennens. Nach einer kurzen Pause geht es dann weiter. Zwar auch mit dem 24-Stunden-Rennen, aber da geht es eher um eine technische Detailsache, die bei Porsche schon länger in Arbeit und auch am Auto ist. Und das teilweise erst jetzt so ein bisschen als Geheimwaffe deklariert wird. Was das für ein Problem ist, aus meiner Sicht. Und das erkläre ich euch gleich nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Also bleibt dran. Weiter geht's nach der Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir blicken auf, ja, die Diskussion des Doppelflip-Doppelflap. Ja, Porsche, Bär dann so hingestellt worden ist. Das Ganze von, ich kann es konkret nennen, motorsporttotal.com in Form von Heiko Stritzke. Der hat eben in seinem Beitrag eben geschrieben auf dieser Seite, der Porsches Geheimwaffe am Nürburgring, der Doppelflick. Das ist richtig, da erklärt der Projektleiter eben diesen Zweck des Doppelflicks, doch man kann dabei auch etwas anderes rauslesen. Es wurde nicht, sagen wir mal, so nicht unbedingt gut recherchiert. Im Endeffekt sieht man oder man stellt es so hin, als wäre dieser, ja, Flick oder Flap eben, ja, Anteilnehmer des Sieges. Ich würde sagen, klar, nein, oder zumindest nicht zu einem großen Anteil, den man hier beschreibt. Dieser Flap oder Flick, wie man ihn gerne nennt, ist schon tatsächlich seit dem 24-Stunden-Rennen 2020 an diesem Fahrzeug vertreten. Und war man da jetzt irgendwie deutlich besser unterwegs, obwohl man diesen, ja, Doppelflügel vorne dran hatte? Ja, eigentlich nicht. Also das war ein komplettes Debakel im letzten Jahr für Porsche. Und ja, also wirklich hat das eben ja nicht gebracht. Und da gab es auch von Jan Seifert tatsächlich eine Kritik, die ich total nachvollziehen kann. Und deshalb bin ich da mehr oder weniger auf den Zug aufgesprungen, habe eben diese Recherche gemacht. Das war ja keine wirkliche Recherche, das waren 2 Minuten Google-Arbeit, eben in den Porsche Newsroom, also in die Presseabteilung eben von Porsche zu gehen und die Bilder dort rauszusuchen und das eben auf Twitter zu posten, das dann Ganze mit natürlich der Quellenbelegung. Und ich war da teilweise selber überrascht davon, dass man diesen Doppelflap schon im letzten Jahr gefahren ist. Bin auch davon ausgegangen, dass es erst in diesem Jahr neu ist, aber dass es im 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr neu war, war mir schon bekannt. Aber dass man eben das bei VLN schon gefahren ist, war mir eben auch bekannt. Und gut, das Ganze mit dem 24-Stunden-Rennen letztes Jahr mit dem Doppelflap ist mir eher untergegangen. In den VLNs zuvor ist man das ja den eben nicht gefahren. Und so, ja, wie gesagt, wünsche ich mir da nochmal mehr, ja, Nachbearbeitung, wenn man das eigentlich als ich als Nicht-Journalist, das kann ich klar so sagen, die Möglichkeit habe, eben 5 Minuten, wenn es so sein sollte, bei Google daneben zu schauen. Ja, war das letztes Jahr schon der Fall oder seit wann fährt man eben mit diesem, ja, Flap oder eben mit dieser Konfiguration? Es ist schon wirklich schade. Deswegen wünsche ich mir, also das ist eine offene Kritik. Wie gesagt, es war nicht irgendwie allerunterster Schublade. Ich meine, da muss ich sagen, vielleicht, ich meine, ich mag Kollege Jan Seifert ja auch, also wirklich auch im Kommentar oder sowas wirklich gut. Vielleicht war der Wortlaut in seinem Tweet etwas zu drüber, aber im Endeffekt sind es teilweise die Artikel von Heiko auch, also von daher kann man eben diese Kritik verstehen. Meine Kritik war vollkommen konstruktiv und eben, die ich auf Twitter geschildert habe, und deshalb verlinke ich euch diesen Thread, verlinke ich euch auch diese Kritik von Jan Seifert gerne auf Twitter, dann versteht ihr den kompletten Kontext darüber und worum es auch in diesem Artikel ging. Wie gesagt, es ist keine ja, grundsätzliche Kritik an motorsporttotal.com. Viele Artikel sind wirklich sehr lesenswert, sehr, sehr viele Artikel, gerade im Formel-1-Bereich. Doch gerade in der Langstrecke muss man da noch viel aufholen, was zumindest die Artikel von diesem Autor angeht. Sonst die restlichen Artikel zum Beispiel auch von Tobi Ebner und sowas wirklich gut gemacht, wirklich gut hinterfragt. Doch, ja, eben Heiko Stritzke, muss ich wirklich so sagen, da geht noch tatsächlich mehr Luft nach oben. Also das als Kritik, wie gesagt, kann ich nur so sagen, ihm kann es, also ist jetzt ein offenes Wort an ihm, ihm kann es vielleicht egal sein, aber ich würde es mir zumindest hoffen und wünschen. Und wenn sich das bessert, erwähne ich das genauso auch hier in diesem Podcast. Also von daher, wer Kritik abbekommt, kriegt auch Lob zurück. Und eben auch gerne die Plattform, also wenn er sich dafür hier äußern möchte, kann ich ihn auch gerne einladen. Oder das wäre ja jetzt hier eine offene Einladung, wenn, lieber Heiko, du mal Lust hättest, hier dich auszusprechen oder auch gerne mal mitzudiskutieren, gerne mal eine Mail schreiben, siehst man auch in den Shownotes verlinkt, dann können wir uns da bestimmt mal auf ein Gespräch dann einigen und das dann als Podcast gerne veröffentlichen. Sei es drum, wir kommen in Richtung der Red Flag Situation und da war es ja eben auch diese Diskussion, war diese Red Flag ja berechtigt, ich würde sagen total. Im Endeffekt ist man früher, wenn man es so sieht, mit Tempo gefahren, mit dem Dacia Logan, also auf dem Tempo des Dacia Logans, der auch wirklich, da haben viele gesagt, Dacia Logan, das Team da rund um Ollis Garage hat da wirklich einen Top-Job gemacht, was da beim Überrunden passiert ist, also da sagen viele, hey, das war das beste Auto tatsächlich zu überrunden, nicht, weil es so langsam war, sondern weil er einfach gut Platz gemacht hat. Also die Truppe da rund um Ollis Garage und die Fahrer wirklich einen Top-Job gemacht. Die Red Flag-Situation, wie gesagt, zu Recht dieser Abbruch. Walter Hornung hat da wieder Händchen bewiesen. Auch mit den Sachen des Regens hätte man sagen können, wir brechen ab. Aber das hat man dann auch ganz gut gelöst, tatsächlich mit diesen Code-60-Phasen, die man ja dann zum Beispiel in der Fuchsröhre gemacht hat, obwohl da nichts war. Eben, man hat diese Kurz-60-Phasen dann verlängert, eben aufgrund des Regens ist ja auch einiges an Unfällen passiert und da hat man es dann eben vermieden. Der Nebel dann, ja, dann ungefähr 21.30 Uhr Grund für die Red Flag und das war eben total berechtigt. Dann kam es ja zu dieser, ja, Neuregelung mit dem Tanken, mit dem Boxenstopp. Ja, es ist kompliziert, das auf jeden Fall. Es war auch ärgerlich für die Einser-Mannschaft von Rover Racing. Doch, ja, man kann eben nicht, ja, ein Reglement so stricken, dass es jedem passt. Zwar war ja auch immer dann die Bewertung im Endeffekt so, ja, lass doch zum alten System gehen und das alles zusammen kumulieren. Aber ich würde sagen, ganz ehrlich, das ist noch tatsächlich undurchsichtiger, denn, ja, wir wollen eigentlich wirklich den, gerade bei einem 24-Stunden-Rennen, wollen wir doch den Ersten, der über die Ziellinie fährt, doch auch wirklich als Ersten begrüßen und den auch als Sieger feiern. Und wenn am Ende noch der Taschenrechner rausgeholt werden muss und noch irgendwelche Rennzeiten addiert werden, ja, ist das auch nicht unbedingt förderlich. Meistens schalten die Leute dann ab und eigentlich möchte man eben den Sieger direkt sehen und eben diesen auch feiern. Deswegen, gut, mit dieser Red Flag Situation, ich würde sagen, mit der Neuregelung muss man sich vielleicht noch was überlegen, ob das jetzt wirklich so sinnvoll war. Das steht auf einem anderen Stern. Ich glaube, da müssten wir das vielleicht nochmal sehen im nächsten Jahr. Ich hoffe zwar nicht, aber ob diese jetzt so fair ist oder nicht, wie gesagt, müsste man mal nächstes Jahr schauen, wenn es dann zu einer roten Flagge nochmal kommen sollte. Wie gesagt, ich hoffe da nicht. Aber eben, es gibt, wie gesagt, nicht die perfekte Regelung. Und deshalb ist so ein Restart vielleicht mit allen, ja, Zusammenrechnungen auch Quatsch. Und deshalb wäre quasi, wie man es auch aktuell so macht, ein Restart mit allen in der Startaufstellung. Die Abstände werden genullt innerhalb dieser Runde, in der Führungsrunde oder in der Runde, die man halt eben ist. Und dann ist okay. Ob man, wie gesagt, diese Tankstopp-Regelung braucht, ist dann halt die andere Frage. Aber ich glaube, das lässt sich auch noch darüber diskutieren. Ja, und das eben das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring gewesen in diesem Jahr. Nächstes Jahr geht's dann auch weiter mit dem 24-Stunden-Rennen. Das Ganze dann ja dann nächstes Jahr an Christel Himmelfahrt, also tatsächlich sogar früher, und das im Mai, 26. bis 29. Mai im Jahr 2022. Dann hoffentlich auch mit Zuschauern, dann hoffentlich auch wieder an der Nordschleife. Einige waren auch dort, muss ich sagen, hat man ja dann auch in den Bildern gesehen. Muss man halten, wovon man will. Ich habe eine eigene Meinung dazu. Ich finde, wenn man dann sagt, man Fans nur auf der Tribüne, dann bitte auch nur auf der Tribüne, dann sollte man es auch richtig kontrollieren. Klar, ein so riesiges Areal kann man eben nicht gut kontrollieren, aber gut, was da dann für Strafen aufkommen für die Leute, die dann wirklich da waren, kann ich nicht beurteilen. Habe ich keine Erfahrungsberichte zu, habe ich keine Berichterstattung darüber. Wenn ihr sowas wisst, dann gerne mal per Mail oder in den Social Media Kanälen schreiben. Dann würde mich das tatsächlich sehr interessieren, was da mit den Leuten passiert ist, die dann da an der Nordschleife geguckt haben. Unerlaubt, muss man dann sagen, weil im Endeffekt waren ja nur 11.600 Leute dann auf dem Grand Prix-Kurs zugelassen. Im Endeffekt nur, aber zum Glück waren sie zugelassen und man hätte auch tatsächlich ohne Zuschauer fahren können. Aber das Ganze ja zum Glück dann, wie gesagt, am Grand Prix-Kurs mit Zuschauern. Hoffentlich nächstes Jahr dann wie damit und das Ganze dann auch wieder mit den Campern an der Nordschleife. Nach einer kurzen Pause geht's weiter mit dem Blick auf das, was an diesem Wochenende passiert mit der IMSA, mit der ADAC GT Masters, mit der WEC in Portimao. Also von daher kurze Pause, dann geht's weiter hier beim GT Talk auf meinsportpodcast.de. Also bleibt dran. Ein letztes Mal begrüße ich euch hier zum GT Talk auf meinsportpodcast.de zu dieser Folge. Und das Ganze zusammengefasst mit der IMSA, mit der WEC, mit der ADAC GT Masters. Wir schauen auf die IMSA, diesmal in Detroit, in Belle Isle ist man da unterwegs und das eben auf diesem Street Circuit. Insgesamt 20 Autos sind dabei, eben in Belle Isle, darunter eben 6 DPI, 2 GTLM, die beiden Corvettes eben halt, und eben die GDD-Fahrzeuge, 12 an der Zahl, mit Lamborghini, mit Lexus, mit Aston Martin, mit Audi dabei, mit Mercedes, mit Acura, mit Porsche und mit BMW. Wir schauen auf die DPI-Klasse, da sind es auch wie üblichen 6, die Cadillacs, die 3, der eine Mazda, eben von Mazda Motorsport, und die beiden Acuras von Wayne Taylor Racing und von Meyer Shank Racing mit dem AutoNation Branding auf dem Fahrzeug und dann eben, wie gesagt, GTLM-Klasse, Garcia, Taylor, Milner, Tandy eben bei Corvette Racing dann am Start. Also wer von denen gewinnt in der Corvette-Klasse, kann man sagen, das wird dann die Frage sein, und eben dann in der GT Daytona die die Autos da unterwegs. Letzte Mal Vaser Sullivan, ja, Chancen auf den Sieg gehabt in mit Ohio, doch das Ganze dann eben durch diese Probleme mit dem Reifen da passiert. Und deshalb hat der Turner BMW da gewonnen. Also der Sieg dann für Orbel und Robbie Fawley. Und eben das Ganze dann in mit Ohio gewesen. Ob man in Belle Isle eine Chance hat mit dem dicken Schiff BMW M6 GT3, das ist eine andere Sache. Er wird dann eine Chance haben, wahrscheinlich der Acura NSX GT3 von Jeff Kingsley und Mario Farnbacher im Coppers Racing Auto mit der 76, denn da war man beim letzten Mal ja auch gut unterwegs. Genauso wie Heart of Racing, doch da wird sich die ähnliche Frage stellen, wird man da Chancen haben mit dem Fahrzeug, mit dem Aston Martin Vantage GT3 in Belle Isle. Genauso auch GRT Grasser Racing. Gut, der Lambo sollte eigentlich auf diesem, ja, winkligen Circuit ganz gut funktionieren. Ja, ich würde sagen, Favorit ist Porsche mit dem Team Hardpoint IBM-Fahrzeug. Angekündigt hat aber indessen, dass zum Beispiel Pfaff nicht komplett fährt, genauso auch wie Wright. Somit im Endeffekt der einzige Porsche eben dann nur von Team Hardpoint in Belle Isle unterwegs und deshalb eben dann, ja, Pfaff und der Ride Porsche eben in Belle Isle nicht dabei. Und ich glaube, das war es so ein bisschen in Richtung der IMSA. Ich glaube, viel erzählen gibt es da nicht. Das Rennen dann eben am Samstag, glaube 23:30 Uhr dann zu sehen bei Motorvision TV in Deutsch, / in Englisch oder dann eben bei IMSA TV dann frei im Livestream zu sehen. Wir gehen in die WEC. Da ist man ja an diesem Wochenende zu Gast in Portimão, das ganze Jahr dann in Portugal mit dem Debütant in der Hypercar-Klasse, im Endeffekt das zweite richtige Fahrzeug der Hypercar-Klasse, in die wir dann begrüßen dürfen, nämlich der Glickenhaus, der an diesem Wochenende dann eben sein Debüt feiern wird in dieser Klasse. Deshalb werden wir in Portimão dann auch 32 Autos begrüßen dürfen. Die Corvette ja in Portimão nicht dabei, aufgrund der Kollision ja unter anderem dann auch wegen der IMSA. Ja, schauen wir mal drauf. In der Hypercar-Klasse eben vier Fahrzeuge jetzt dabei. Der eine Glickenhaus LMH von Glickenhaus Racing, eben dann mit Ryan Briscoe, Romain Dumas und Richard Westbrook eben am Start. In der LMP2 hat sich soweit nichts geändert. Eben die 11 Autos auch wieder dabei. Und das Ganze dann eben 5 in der Pro-Amateur-Wertung, die dann eben separat nochmal als Wertung in diese, ja, Klasse dann eingehen werden. 4 Autos in der GTE, die 2 Ferraris von Of Course, die 2 Porsches von dem Porsche GT-Team dann auch dabei. Unterstützen wird bei Porsche auch nochmal Frederik Markowiecki und Michael Christensen. Dann ist dann, ja, Kevin Estre, Nil Jani und Michael Christensen in der 92 unterwegs und in der 91 Gianmaria Bruni, Richard Lietz und Frederik Markowiecki. Bei der GTE Hamm sind ja sowieso 3 Fahrer dabei, also da hat sich dann nichts geändert zum Rennen in, ja, Spa-Francorchamps, und da sind wir auch eben mit 13 Fahrzeugen dabei, bei der Besetzung auch zum Beispiel bei Aston Martin Racing mit Paul Dallalana, Augusto Farfus und Marcos Gomez hat sich zum Beispiel auch nichts geändert. Somit, dann werden wir in Portimão das 8-stündige Rennen dann sehen, das Ganze dann eben um 11 Uhr, das schon gestartet wird, also von 11 bis 19 Uhr wird man dann eben fahren. Die Qualifying ist ja dann schon am Samstagabend, also um 18 Uhr Q1 und Q2 dann eben um 18.20 Uhr. Das dann zu sehen bei Eurosport Player auf jeden Fall, wie es mit Sport 1 aussieht, wie es mit Nitro aussieht. Nitro dürfte, glaube ich, erst ab dem 24-Stunden-Rennen vom Le Mans einsteigen, was die Übertragung angeht, aber ob man auch zum Beispiel die WEC komplett abcovern wird, ist mir zum Zeitpunkt nicht bekannt. Sobald ich mehr weiß, gebe ich das euch am Freitag zu wissen in der Update-Ausgabe. Dann unser letztes Thema, ADAC GT Masters am Red Bull Ring. Zuschauer sind erlaubt, also für die ganzen Österreicher oder zumindest für die Nachbarleute, die dann dort dann eben zum Red Bull Ring kommen können, dann, ja, dürfen sie eben das GT Masters dann verfolgen. Das dann eben ab 13 Uhr, Rennen 1, die Qualifying ist ja dann immer etwas früher, dann tatsächlich um 9.05 Uhr schon das erste Qualifying, dann am Samstag und dann um 9 Uhr am Sonntag dann das Zeittraining 2 am Sonntag. Eine Änderung wird es geben bei dem Auto vom Team 75 Bernhard, also beim Küssteam 75 Bernhard, da wird Dennis Olsen eben Dylan Pereira ersetzen, der eine Überschneidung hat, tatsächlich dann eben mit der WEC dürfte das Ganze sein, genau. Und ja, wird dann eben nicht beim GT Masters dann starten, da eben dann Dennis Olsen dann bei Küssteam 75 Bernhard dabei. Viel gibt es eigentlich zur GT Masters nicht zu berichten. Das Ganze dann wieder bei den Kollegen von Nitro zu sehen, dann eben am Samstag und am Sonntag, und die ganzen Rahmenserien bis auf den Porsche Carrera Cup, den gibt es dann auf YouTube, dann auf TV Now. Da startet dann auch die ADAC Formel 4 in die Saison, und da könnt ihr dann auch eben die ganzen Rennen verfolgen, eben auf TV Now. Genau. Und weiteres gibt es nicht zu berichten, und dann verweise ich auf die Update-Ausgabe, die dann am Freitag kommt. Freitagmorgen, 6 Uhr, kommt die Update-Ausgabe, und dann eben mit den neuesten News abseits der Rennstrecke und was es sonst noch so gegeben hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage, möge mit euch sein und folgt uns auf den verschiedenen Kanälen, auf Social Media und dann auch diesen Podcast natürlich auf Spotify oder dann eben in deinem Podcast-Catcher eben abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören und tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Luca Storms auf meinsportpodcast.de.